danke auch für die Begrüßung.
Jetzt müssen wir mal gucken. Erstens, klappt das hier mit dem Mikrofon? Hören Sie mich?
Ja.
Dann ist gut. Das ist das Wichtigste. Ja, ich danke, dass ich wieder hier sein kann und dass wir das Thema aufgreifen, Sion und Golgotha. Das habe ich ja ergänzt, Sion und Golgotha. Und dann das dritte, das neue Jerusalem, der dritte Berg, der vom Himmel kommt. So steht es in der Apokalypse, dem letzten Buch des Neuen Testamentes. Jetzt weiß ich nicht, ob auch neue darunter sind, sondern verteile ich noch einmal die Zettel. Ja, also machen wir es so, das machen wir dann am Anfang. Ich will zunächst zusammenfassen und dann voranschreiten, ja? Wenn wir das kurz denen, die noch keins haben, austeilen. Da müssen wir noch den zweiten Zettel alle haben, ja. Und wer noch einen Zettel zu dem haben will, weil er denkt, na ja, dann kann er ruhig sich einen nochmal holen. Ja, wenn einer will, ich habe genug. Ich habe noch mehr hier. Also es sind zwei Zettel. Wer will noch Zettel haben? Ich habe noch mehr, wenn welche fehlen. Bitte, ja. Vom ersten und hier vom zweiten auch noch. So, die Zettel sind jetzt ausgeteilt, nur zur Wiederholung. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Zettel 1a, wo 1a steht. Ja? Und ich habe diese Texte genommen, weil es mit meinem Buch übereinstimmt, das ich herausgegeben habe. Ein neues Buch, das hatte ich ja gezeigt, das ist dieses Buch, Du und Gott. Inzwischen kommt ein zweites, vermutlich im Mai, über Mensch und Herrlichkeit. Und dann ist aber noch im Verlauf Ende des Jahres vermutlich ein drittes über den Menschen als Person. Und zwar ist das Bild, darauf kommt es an, das ist das, was Gott mit dem Menschen will. Das hat der Michelangelo, das ist von dem vor 500 Jahren gemacht. Das hat er gut erkannt. Worauf kommt es in der Heiligen Schrift an und in unserem Glaubensleben, dass wir vom Finger Gottes berührt werden. Dass Gott von sich aus seine Hand ausgestreckt hat nach dem Menschen, der von sich aus natürlich eine Sehnsucht hat. Aber er hätte nie seine Sehnsucht nach Gott, wenn Gott ihn vorher nicht gelockt hätte. Ja, er hat seine Sehnsucht nach Gott, weil Gott die Sehnsucht in ihn hineingelegt hat und Gott ist treu, kommt ihm entgegen und das ist das Zeichen für den Bundesschluss. Gott schließt mit dem Menschen einen Bund. Und das Thema Bund ist ja das große Thema im Alten Testament. Darum hat Gott all das angefangen. Zunächst einmal Adam und Eva auf diese Erde zu setzen. damit sie mit ihm einen Bund eingehen und dann nach der Sintflut, da die Menschen sich verkehrten, wieder einen neuen Bund mit Noah begonnen. Unten sehen wir das, ja, 1b. Noah nach Israel, die Arche Noah, wenn da steht Noach, das ist dasselbe wie Noah, hat einen Bund wieder begonnen. Um wirklich, immer ist er dem Menschen nachgelaufen. Und wenn der Mensch sich verkehrte, dann hat er ihm trotzdem er die Treue gehalten. Man kann sich natürlich fragen, warum hat Gott einen Menschen geschaffen, der sich immer wieder von ihm abwendet? Warum hat er sowas geschaffen? Hätte er uns nicht so schaffen können, dass wir immer in Herrlichkeit vor ihm leben würden? Warum nicht nur das Leid, das wir verursachen, sondern auch die Abkehr? Gott kann das nicht gewollt haben, dann sagen die großen Theologen, er hat es zugelassen. Der innere Grund ist wohl, ich kann ja nicht jetzt Gott in die Karten gucken, aber der innere Grund ist wohl, dass Gott, wenn er uns so geschaffen hätte, dass wir immer in seinem Wohlgefallen leben, dann wären wir ja vielleicht nur wie Marionetten vor ihm. Aber er hat uns frei geschaffen, in Freiheit. Und Freiheit bedeutet Entscheidung, Entscheidungsfähigkeit. Und da ist immer drin Ja und Nein. Weil Gott es wohl wollte, dass die Welt in Freiheit, aus seiner Freiheit stammend, selber in Freiheit existiert. Er hat uns nicht zu Marionetten hingestellt, die von vornherein wohlgefällig leben. Das hätte er auch gekonnt, aber er wollte Partner haben, die sich frei entscheiden. Und das ist vielleicht, wenn man so in die Heilige Schrift sich hineinversetzt und das Ringen Gottes um den Menschen, dass das wohl der Gedanke Gottes ist, dass Gott das so mit dem Menschen will, dann hat er immer wieder dann natürlich auch seinen Kummer mit diesem Menschen, der nicht ganz so in Freiheit, zu der er imstande ist, sich zu ihm hinwendet. Und den Kummer hat er natürlich bis auf den heutigen Tag mit uns. Jedenfalls, ein paar Mal ist es ja passiert, dass Gott immer wieder neu beginnen musste, mit dem Bundesschluss mit Noah nach der Sintflut. Dann wieder hat Gott angefangen und gesagt, jetzt sage ich euch jetzt ja mal ganz konkret, wie ihr leben sollt und wie ihr meinen Bund haltet. Dann hat er ja den Moses mit dem Volk, den Moses auf den Berg Sinai im Alten Testament gerufen und sagt, jetzt sage ich euch aber mal ganz klar, die 10 Gebote. Jetzt habt ihr meine Weisung für den Bund. Wenn ihr die haltet, dann bleibt ihr im Bund. Dann geht das gut mit euch und mit mir zusammen. Ja? Und da wird natürlich viel auch darüber gesprochen, das brauche ich aber jetzt nicht zu erklären. Die 10 Gebote haben natürlich wieder 2 Tafeln. Auf der ersten Tafel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, du sollst keine anderen Götter neben dir haben, gedenke, dass du den Sabbat heiligst. Das sind die eindeutigen, da gibt's keine Ausnahme von. Und dann kommen die anderen Gebote, wie du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht verleumden, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Da kann es vielleicht mal eine Abwandlung geben, aber sie gelten. Und wo der Mensch sie einhält, da ist der Bund dann da. Was geschieht? Schon wieder wendet sich das Volk ab. Einmal, dass es den Bund nicht hält und dadurch muss es in Gefangenschaft nach Babylon. Ja, kommt nicht die Sintflut, sondern die andere Weise der Verkehrung und Verbannung, von der Entfernung von Gott, nämlich Babylon. Die Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft. Dann kommt eine dritte Abwendung, als das Volk wieder zurück war. Als das Volk wieder auf dem Zion, wo Gott seinen Sitz eröffnet hat, das ist der Hügel in Jerusalem, den hat David dann noch ganz besonders herrichten lassen, der König David, wo Gott immer thronen wird. Und das Volk braucht nur aufmerksam zu sein und kehrt zu seinem Gott zurück, dann weiß es, wohin es gehört. Und da wartet Gott auf den Menschen. Und wenn das Volk den Sinai-Bundesschluss einhält, Und dann wird es immer auf dem See, auf dem Zion, wo Gott wohnt, willkommen sein und Heimat haben. Jetzt passiert aber eine dritte Abkehr. Nicht nur beim Noah, bei der Sintflut. Zweitens bei der babylonischen Gefangenschaft. Jetzt passiert eine Abkehr, die vielleicht die schlimmste ist. Nämlich die Abkehr im Geist und im Herzen. Und zwar durch die Meinung, wie man selber die Gebote Gottes interpretiert, würde man Gott am ehesten die Ehre erweisen. Und man tat es nicht. Das heißt, das Gesetz wurde selbstständig. Wenn man ein Gesetz beobachtete, dann hatte man Anrecht auf Gott. Aber Gott ist frei. Gott ist immer einer, der gnadenhaft und geschenkhaft uns zuwendet. Und ich kann nicht sagen, Gott, ich habe heute nur ein Butterbrot gegessen und keine zwei wie sonst. Jetzt musst du mir aber heute deine Huld erweisen. Das geht nicht. Ich kann das nicht einfordern. Ich kann es natürlich erwarten, erbitten. Gott ist immer frei, und das zu tun. So haben die Pharisäer, vor allem mit denen Jesus ja gerungen hat, es gemacht und haben gesagt, also am Sabbat, den sollst du heiligen. Das heißt, wenn du 150 Schritte gehst, das geht noch. Machst du aber 151 Schritte, dann ist es aber aus. Ja. Und solche Dinge, die kommen ja im Evangelium vor. Also eine Abkehr dadurch, dass man ganz angestrengt rechtgläubig war, das Gesetz bis ins Eitüpfelchen beobachtete und nicht mehr den Sinn des Gesetzes erachtete, verstand, nämlich, dass es ein Liebesverhältnis ausdrücken wolle, Gottes mit seinem Bund. Das wurde dann nicht mehr gesehen, sondern als Vorschriften, wenn sie beobachtet sind, dann haben wir Anrecht auf Gott. Aber Gott ist einer, der sich schenkt, der sich liebevoll schenkt, und das hat er auch getan. Und da haben wir kein Anrecht zu, sondern nur eine große Bitte. Und in diese Verkehrung können wir immer wieder geraten. Und auch das Christentum kann immer wieder in diese Gefahr geraten, dass es durch Rechtsdenken und Gesetzesdenken meint, Anspruch auf die Güte und die Huld Gottes zu haben. Nein, wenn ich gut bin, wenn ich meine Gesetze, die Gebote erfülle, dann muss ich das zum Lobpreis Gottes machen. Und dann darf ich gewiss sein, Gott wird mir seine Gnade schenken. Dann fordere ich das nicht ein, sondern ich danke dafür. Es ist eine andere Geisteshaltung, die dahinter steckt. Und so hat dann Gott noch einmal begonnen. Da war aber endlich Feierabend. Und jetzt macht er das noch einmal. Das ist die Nummer zwei. Jetzt schicke ich meinen eigenen Sohn. Der wird den Bund ja halten, weil er mein Sohn ist. Das hat er auch getan. Und wer sich an ihn hält, der wird dann im Bund bleiben. Ja. Und Jesus hat ja gerungen. Er hat ja gesagt, der Erbe im Weinberg, da kamen die Knechte und sagten, da kommt der Erbe, wir jagen ihn davon, ja. Und so wurde er davon gejagt. Er aber blieb im Bund. Das ist in dem Bild 2 dargestellt, im Gekreuzigten, der auferstanden ist und oben heimkehrt. Oben ist die Himmelfahrt. Da kehrt der Sohn heim und der Vater streckt wieder seine Hand aus. Das ist der neue Bund, der bleibt. Der wird geschlossen. Und die Menschheit hat jetzt doch, weil der Sohn den Bund gehalten hat, durch dick und dünn, in allen Phasen und Lagen seines Lebens. Und Gott hat das so ernst gemeint, dass er diesen seinen Sohn hat bis ans Kreuz steigen lassen. Das ist wieder eine sehr schwierige Frage. Warum hat Gott das zugelassen? Musste er seinen Bund denn so erneuern auf dem neuen Berg des Golgotha. Und habe ich ja zitiert dann den gelehrten Franziskaner Johannes Duncutus, der sagt, Gott hätte die Menschheit auch durch einen Gnadenakt erlösen können. Das stimmt. Gott wäre souverän, sagt, ich mache es wieder, ich vergebe euch, fangen wir wieder an. Ja. Aber er hat den Weg beschritten, alle Lagen des menschlichen Lebens, alle Weisen, wo der Mensch sich verfehlen kann, innerlich aufzuarbeiten und einzuholen durch die Hingabe seines Sohnes. Und er sagt, der Duns Scotus, Und ich glaube, er hat nicht gesagt, das war so, weil er ja auch nicht weiß, was Gott alles denkt, sondern ich glaube, dass Gott es deswegen getan hat, um uns in seine Liebe zu locken. Also Golgotha als der Ort des Lockrufs der Liebe. Das ist ein ungewöhnliches Wort. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus musste sterben wegen unserer Sünden, um Sühne zu leisten für unsere Sünden. Dann uns Gottes meint, das mag auch sein, aber Gott hätte uns ja auch anders erlösen können. Da muss mehr drin sein. Es ist noch einmal die Gegenwart, die Wirksamkeit seiner Liebe in der elendigsten Verfasstheit des Menschen. Gott bleibt in seiner Liebe im Lockruf. Er lockt uns ständig an. Und darum denke ich auch manchmal, wenn man so durch die Lande fahre, da steht dann noch hier und da, Gott sei Dank, ein Wegkreuz. Dann denke ich immer, jetzt fahrst du da vorbei und wirst jetzt in die Liebe gelockt. Lockruf der Liebe an jedem Wegrand. Oder wenn wir noch ein Kreuz in den Zimmern hängen haben. Und nicht mehr, wie es mal eine Zeit war vor Jahren, man wollte das Kreuz aus der Schule. Jetzt will man ja eine Bundesministerin, die in ihrem Zimmer das Kreuz hängen hat, will man ja runtermachen. Diese Eichner, ich weiß nicht, wie sie heißt, Eichner, glaube ich, die war es. Sie hat dann behauptet, sie ist ja katholisch, ich bleibe doch bei meinem Kreuz und lässt es hängen. Ja, oder als der Papst im Bundestag sprach, ja, Papst Benedikt, der soll da im Bundestag sprechen, wir haben doch eine Trennung von Staat und Kirche, hier haben wir nicht, wir haben eine Beziehung. Nur in Frankreich hat man eine Trennung von Kirche und Staat. Das ist auch Quatsch, was da erzählt wird. Und dann hat man doch durchgehalten, und das Kreuz müssen wir aber auch den Menschen richtig sagen. Es ist nicht die Mahnung an die Bosheit des Menschen und der große Finger zeigt Gottes, verzeiht ihr für Menschen. Das mag es auch sein. Mehr aber noch der Liebesruf. Wenn wir also in einem Kreuz vermachen und das Kreuzeszeichen machen, dann ist es der Lockruf der Liebe. Und diese Liebe, die ist nicht einfach Liebe. Ich habe dich gern, das ist es auch. Liebe kommt ja im Lateinischen, heißt das ja Caritas. Und wenn man das Wort Verb nimmt, dann das Adjektiv, dann kommt das von Carus. Carus heißt lieb. Liebe, sagte Dunscotus, heißt, ich habe dich lieb. Habe ich dir das alles erklärt? Noch immer nicht. Nein. Liebe sagt, ich habe dich lieb. Ja? Und da müssen wir doch noch weiterdenken. Ja? Und da müssen wir mal gucken, was kann Gott denn, ja? Und wenn man so sich Gott anschaut, dann muss man eines ja sagen, der liebt sich unendlich selbst. Der liebt sich selbst. Wie kann ich anders sein? Sonst wäre er ja nicht unendlich und ewig allmächtig. Ja, und dann braucht er mich ja nicht. Wozu bin ich eigentlich auf Erden? Gott hat ja seine Fülle der Liebe, braucht mich doch nicht. Habe ich mal in Nebel, ich war ja noch, ehe ich aufhörte, sozusagen nur noch Vorträge halte, noch Ballfahrtsleiter in Nebel, wenn die alten Leute kamen, da habe ich die gefragt, wo sind sie auf Erde, wenn ich eine Führung hatte? Wussten die sofort, um Gott zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Da habe ich die Schulklassen, wenn die Führungen hatten, gefragt, da habe ich gesagt, wozu seid ihr eigentlich auf Erde? Um zu leben, meinten sie. Die meisten meinten, sie wären auf Erden. Ja, sag ich, eure Katze, die lebt auch. Ja, was ist denn mit euch? Ja, den Hund? Ja, ich kann ja auch lieb sein zu meiner Katze. Ja, ist das denn alles? Und wenn ihr keine Katze zu Hause habt, wozu bist du dann auf Erden? Ja, ja, da kamen sie endlich drauf, nicht so zu meiner Mama lieb sein. Endlich von der Katze auf die Mama gekommen. Und sag ich, und wie ist das denn mit deiner Mama? Ja, da ich lieb bin und mit meiner Mama mich gut, meinem Papa mich gut stehe. Ja, und dann kamen wir schließlich darauf, wenn du aber mit deiner Mama dich gut stehen willst, dann freust du dich auch, wenn die dich liebt. Und dann, was machst du dann, wenn deine Mama dich liebt und du dich darüber freust? Dann liebst du die auch. Du antwortest mit der Liebe. Antwort der Liebe. Das ist das Schönste, was wir können. Die Antwort der Liebe, die hat Christus auch Gott gegenüber getan. Aber dann muss das noch einen Schritt weitergehen. Wenn Gott also so eine vollendete Liebe hat, was ist da auf Golgotha passiert? Lockruf der Liebe. Er hat uns in seine Mitliebe gelockt. eingeladen, dass wir mit ihm lieben. Wir sind Mitliebende mit Gott. Gott ist seiner selbst so froh. Liebe hat ja am tiefsten Freude. Ja? Und Freude, eine wirkliche Freude, will sich ja mitteilen. Ja, das Jesus, ich denke, wenn das an das Gleichnis von der Frau im Evangelium, die ihre Drachme verloren hat und hat alles aufgeräumt, alles geguckt und schließlich hat sie sie gefunden. Dann geht sie zu ihren Freundinnen und sagt, freut euch mit mir, ich habe meine Drachme wiedergefunden. Ja? Also die Freude der Liebe, dass man einen Schatz hat, das ist hier Gott selber, mitteilen. Gott möchte seine Liebe mitteilen. Dazu hat er den Menschen erschaffen, die Welt. Mitliebe, das schönste Wort, das es gibt. Ja? Komme ich mal in die Philippinen, ich war ja Generaldelegat für Ordensfragen in Rom, bin durch die ganze Welt gefluddert. Und komme ich in die Philippinen, da, wo war das jetzt da? Komme ich in die Philippinen, werde ich von den Klarissen, meistens war ich bei den Klarissen, weil ich deren Delegat war, zu einem Bischof geführt. Als der mich sah, von Weitem rief der ganz laut, da kommt ein Franziskaner, Gott will Mitliebende. Da sag ich, das haben sie aber schön gesagt. Wo haben sie das denn her? Ja, von Scotus, Deus vult contingentes. Ja, und wo haben sie das gehört? In Rom, sagte er. Hat in Rom studiert. Da sag ich, das freut mich aber sehr. Dann setzen Sie sich mal dafür ein, dass das auch in den Katechismus der katholischen Kirche kommt. Da ist es noch nicht drin. Da steht nur, wozu bin ich auf Erden? Um Gott zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Da steht noch nicht, ich bin auf Erden, um mitliebender mit Gott zu werden, habe ich ihm gesagt. Da sind wir noch nicht so weit, das kommt noch. Ja? Aber es soll zunächst einmal in unsere Herzen kommen. Und das ist das Schönste, was wir vielleicht auch sagen können. Der vollendet Mitliebende war Jesus Christus am Kreuz, in der Auferstehung. Da ist er der vollkommen Mitliebende mit seinem himmlischen Vater. Da haben wir eine Schönheit des Christentums. Das ist die Schönheit unseres Glaubens. Und diese Schönheit unseres Glaubens, die müssen wir den Leuten mehr sagen. Die meinen immer, wir mehr so ein tristes, muffiges Christentum. Wir sind ein frohes Christentum. Und wir haben einen schönen Glauben. Und der Mensch ist darin schön. Das ist also gemeint. Das ist die Erneuerung von Golgotha. Und das nimmt nicht ab. Das nimmt nicht ab. Das geht durch die Geschichte bis ans Ende der Zeiten. Nämlich, das kommt die neue Stadt Jerusalem. Jetzt wird das aber ganz persönlich. Die Geschichte vollendet sich ganz persönlich. Denn es heißt in der Apokalypse am Schluss des Neuen Testamentes, dass Gott nicht mehr Satzungen seinem Volk gibt, sondern es erwählt wie der Bräutigam seine Braut. So nimmt er uns zu sich. Erwählung zur Brautschaft. Die Kirche nennt sich da ja auch die Braut. Ja? Dass wir das verstehen. Personale Beziehung von Gott und Mensch. Ich und du. Du und ich. Das ist das Höchste, wozu Gott sich den Menschen nehmen will, dass er ein Du von ihm wird und der Mensch zu ihm Du sagen kann in liebender, bräutlicher Vereinigung. Das ist das Letzte, was die Bibel über den Menschen dann sagt. Also nicht mehr die Satzung und der Bundesschluss, da doch, aber es vertieft sich in die Tiefe der bräutlichen Liebe. Das ist das Ende, zu der wir hinwachsen dürfen, zu der wir uns im Glauben und im Gebet, in der inneren Haltung erneuern dürfen. Das ist also das neue Jerusalem, das vom Himmel uns geschenkt wird. Wir dürfen mitwirken, erarbeiten es uns aber nicht, sondern müssen es uns schenken lassen. Ja. Und so dürfen wir immer wieder neu in das personale Heilsgeschehen einsteigen. Es heißt ja auch ganz am Schluss der Apokalypse, das heißt der geheimen Offenbarung des letzten Buches des Neuen Testamentes, dass die Braut ruft, komm, Herr Jesus. Der Ruf, komm. Und der Bräutigam antwortet, ich bin doch schon dabei zu kommen. Ich komme sofort. Ich komme schon. Maranatha ist das. Der große letzte Ruf der Apokalypse. Mein Herr, komm. Und die Antwort, ich komme. Ich suche Begegnung mit dir. Ich vereinige mich im tiefsten Inneren deines Herzens mit dir. Schon die Propheten sagten, Gott wird eines Tages nicht mehr Satzungen auf dem Sinai geben und nicht mehr nur seine Herrlichkeit auf dem Zion zeigen, sondern es wird ganz was Neues kommen. Gott wird wohnen auf einem neuen Zion. Das ist sein Herz, das Herz des Menschen. Auf dem neuen Zion. Der innere Berg des Herzens, wo Gott Wohnung nehmen wird. Das ist natürlich ein hoher Auftrag, uns dafür zu bereiten, dass Gott seine Herrlichkeit kundtut, indem er mein Herz bewohnt. Jesus hat das ja auch in Kapitel 14 und Kapitel 17 des Johannesevangeliums ja gesagt. Wer meine Worte hört, Johannes 14, 21 steht das. Erstens, wer meine Worte hört. Zweitens, sie in seinem Herzen, in seinem Innern erwägt. Und dann drittens, Liebe aufsteigen lässt. Zu dem werden mein Vater und ich kommen und Wohnung in ihm nehmen. Das ist das, was Jesus will. Dass er und sein Vater im Heiligen Geist kommen werden, um das Herz des Menschen zu bewohnen. Wovon ist mein Herz bewohnt? Von allen möglichen Dingen. Ist es auch von dieser Liebe Gottes so bewohnt, dass es sich erhebt zur Mitliebe, geschenkhaft. Nicht, weil ich alle Kraft habe aus mir, sondern, wie Scotus sagt, Gott gibt mir die Liebe, mit der ich ihn liebe. Er beschenkt mich derart, dass ich mit der Liebe, die ich von ihm erhalten habe, mitlieben kann. Das ist ein Höhepunkt von Christsein, zu der wir wachsen dürfen, gerade auch in der Fastenzeit. Ja, es ist ein Höhepunkt von Christsein, ein schönes Christentum, auch ein Blick auf den Menschen. Das ist es also. Und ich will das jetzt mit Ihnen durchgehen. Jetzt mit Ihnen habe ich gedacht, nicht an den neuen Papst. Der sagte, jetzt will ich mit Ihnen beten, betet ihr mit mir. Also mache ich das hier nicht allein, machen wir das zusammen. Wir müssen noch viel lernen. Jetzt hat er auch noch Franziskus sich genannt, nebenbei gesagt. Jetzt müssen wir Franziskaner uns aber schwer bekehren. What? Eine Herausforderung. So, jetzt habe ich hier was. Können wir das wieder verteilen? Den Zettel haben Sie noch nicht gehabt, der ist neu. Wenn Sie die Seite aufschlagen, wo die Psalmen stehen, ja, die Psalmen stehen. Ja. Haben alle was? Ich gehe den Psalmen nach und stelle fest, dass drei Psalmen direkt beieinander stehen, die Wallfahrtspsalmen, ja, die Pilgerpsalmen. Das ist der Psalm 120, 121, 122. Es geht um die Pilgerschaft auf den Berg Zion. Aber man ahnt durch die Psalmen hindurch ein neues Zion, ein höheres. Am Ende der Zeiten, da ist eine Ahnung drin. Und wenn wir das so sehen, der erste Psalm, dann der zweite und dann der dritte, da ist eine Steigerung drin. Und eine Steigerung, die charakteristisch ist für das geistliche Leben. immer wieder auffindbar. Und zwar im ersten Psalm, da steht ein Frommer in fremder Umgebung. Ja, ein Frommer, das ist ja nun heute oft der Fall. Glaubt man, geht man in die Kirche, dann kommt man sich wie in fremder Umgebung vor. Und dann tapfer bleiben. Ja, dann tapfer bleiben. Und so ging es damals schon. Ja, 800 Jahre oder waren es 600 Jahre vor Christi Geburt. Das ist wohl ein Thema der Menschheit. Nur in jeder Epoche anders charakterisiert. Ja. Und dann bricht der Fremde, der in sich fremd fühlt. Er hat da doch mit seinem Gott zu tun. Und dann kommt er sich doch ein bisschen fremd vor, wo er da ist. Ja. Und dann betet er, Herr, rette mein Leben. Ja. Ich rief zum Herrn in meiner Drangsal, erhöre mich, rette mein Leben. Du lässt mich doch nicht in meinem Fremdsein so allein. Ja. Da meinte er, ja, ich bin Gast, ja, wehe, das in Meshech und Kedar, das da erwähnt wird, das sind nördlich und südlich von Israel Gebiete, wo heidnische, das ist gemeint, ja. Ich bin wie im Heidentum und nicht mehr in Israel, ja. Schon lange war meine Wohnstatt bei dem, der den Frieden hasst. Das muss ich ertragen, oh Gott, ja. Das ist also das Seufzen, die Not des glaubenden Menschen, der seinem Gott treu bleiben will und sieht sich auf einmal wie ein Fremdling. Und dann aber sagt er sich, ich bleibe nicht hängen in meiner Not, in meiner Vereinsamung, in meiner Isolation. Ich breche auf. Das ist der Psalm 121. Ich breche auf zu meinem Gott nach Zion. Ja? Ich erhebe mich, zum Gebirge erhebe ich mein Antlitz, das heißt auch zum Berge Zion. Hilfe kommt mir vom Herrn, der Himmel und Erde erschuf. Und er lässt mich nicht gleiten. Ja, er ist mein Hüter. Er behütet und bewahrt mein Leben, meinen Ausgang und Eingang. Ich breche auf. Er geht ja mit mir. Ich mache mich durch diese Zeit hindurch auf. Ich gehe durch die Geschichte. Ich gehe durch Bochum. Ob die anderen mich auslachen oder nicht. Ich gehe in die Kirche, ob andere da ihren Witze machen oder nicht. Ich breche auf zu meinem Gott. Ja, die Wallfahrt des Menschen, der Aufbruch des Menschen, das ist das Zweite. Also der Pilger, können wir sagen. Im Psalm 120 der Fremdling. Der Fremdling, der bricht auf, er wird zum Pilger. Und dann kommt das Dritte, 122, die Ankunft. Er kommt tatsächlich bei Gott an, auf dem Berge Zion. Und ist froh darüber. Ja? Ja, lasst uns pilgern zum Haus des Herrn. Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Da bin ich denn angekommen. Das ist eine große Verheißung für alle, die aufbrechen. Wir kommen an. Ja? Jerusalem, ja, du Wiedererbaute als Stadt, deren Gemeinschaft fest zusammengeht, wohin die Stämme hinaufziehen, ja, den Namen des Herrn zu preisen. Ja. Wünscht Jerusalem Heil. Ja. Deine Liebhaber sollen beruhigt sein. In deinen Mauern wohne das Heil, friedsame Ruhe. Ja. Das wurde später genannt das Land der Lebendigen. Ich komme an auf dem Zion, beim Gott, bei meinem Gott und verlebendige mich, werde lebendig. Ich komme in das Land der Lebendigen. Und dann kann ich ja nur aus diesem vollen Herzen heraus großmütig werden. Nicht verschlossen, fromm, sondern weit großmütig. Denn es heißt da, Nummer 8 und 9, Vers 8, meine Brüder und Freunde, wegen rufe ich aus, Heil sei dir. Das Sprechen. Er knatscht nicht und beschimpft die anderen nicht und redet nicht über die schlechten Nachbarn, über die Welt von heute, sondern er sagt ein andere Sprache gewonnen. Heil sei dir. Ob des Hauses des Herrn und aus Gottes Willen, will ich dir Glück erfliehen. Dieser meiner Zeit, alle, die mich verlassen und mich einsam werden lassen, ich kann am letzten, fluche ich nicht über die anderen, sondern ich sage Heil. das neue Reden, ich lege so viel Wert darauf, auf das neue Reden, das wir immer, glaube ich, noch nicht gelernt haben. Das neue Reden. Und zwar ist es ein doppeltes. Bei Jesus kann man das nachher schön feststellen. Heilend vom Herzen her. Das ist das Neue. Heilender Umgang vom Herzen her. Vergangenen Sonntag, gestern, die ehebrecherische Frau, da hat Jesus das ja erklärt. Vom Herzen her, ja, heilend, er hat sie nicht verurteilt, wie die anderen, heilend gesprochen, gestern, der ehebrecherischen Frau. Auch der Sonntag davor, der verlorene Sohn, dasselbe Beispiel, heilend, umarmend gesprochen, Segen sei dir, sündige nicht mehr, fang wieder an. Das Herz berührt. Gewiss ist diese Frau mutig nach Hause gegangen. Ja, also da haben wir das Beispiel für die neue Weise zu sprechen. Ich sage das mit Absicht auch. Ich habe so meine Erfahrungen, ich war ja genügend Erzieher und Leiter, Oberer, alles Mögliche, durch die ganze Welt gefluddert und beobachte vor allem in Deutschland, weil das vielleicht auch von der Sprache her mehr beobachtbar ist, ein moralisierendes Sprechen. Es ist widerlich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber nicht moralisch werde. Beispiel. Ich fahre von meinem Kloster weg, da sagt der Hausober zu mir, pass auf dich auf. Ja, es ist, ja, ja, pass auf dich auf. Ja, fahr nicht so schnell. Ja, könnte er nicht sagen, ich wünsche dir eine gute Fahrt. Ja, du wirst es sicher schaffen. Warum dieses von oben herab zu moralisch reden? Der meint es gut, der hat doch nicht gemerkt, was er redet. Der merkt das nicht. Ständig ist das so. Heute noch fuhr ich weg, sagte einer zu mir, pass auf dich auf, die Straßen sind glatt. Er hätte auch anders sagen können, ich habe beobachtet, die Straßen sind glatt. Das weißt du ja vermutlich selbst. Aber nein, also diese Art, damit, das stößt die Jugendlichen ab. Die merken das, dass diese Art zu reden, diese bevormundendes Herabreden, herablassendes Reden, das ist, nenne ich die Moralisierung. Sondern wir sind eine Heilsreligion. Heilend, Jesus hat immer heilend gesprochen. Was kann ich für dich tun? Willst du gerettet werden, fragt er. Was kann ich für dich tun? Das war heilendes Sprechen. Ja, das ist das Neue und in den Psalmen beginnt das schon. Was bei Jesus vollendet da ist. Damit hat er nicht darauf verzichtet, auch die Moral zu sagen. Aber erst an zweiter Stelle, sündige nicht mehr. Am ersten aber, du sollst wieder gerettet sein. Du bist nicht verurteilt. Bei mir hast du Leben. Bei mir bist du anerkannt. Du kannst wieder was aus dir machen. Ja, also es wird nicht abgewertet, aber das hat eine zweite Stelle. Die erste Stelle ist das Heil. Heilendes Sprechen. Das ist also ganz wichtig für das Neue, zu dem wir immer noch gelangen müssen. Und darin, das, was auch zu einem aktuellen und kommenden Christus, also ständigen Christentum gehört, ist das ins Herz sprechen. Schon die Propheten sagten, Jeremias, ich werde Ihnen mein Gesetz ins Herz legen. Und ganz ins Herz hinein, noch hier, ob das, ja, ich erflehe dir Glück, halten, das ist etwas aus die innere Ruhe, das Heil wohne im Frieden bei dir, das geht ins Herz. Eine Religion, eine Erneuerung aus dem Herzen. Nicht aus den Vorschriften. Auch Vorschriften brauchen wir. Aber eine Religion ist verankert im Herzen, unsere. Wir sind also keine moralische Religion oder asketische, sondern eine Heilsreligion der Begegnung aus dem Herzen. Das Christentum. Ich beobachte, dass es eine große Verwirrung gibt zurzeit, hier bei uns wenigstens in Deutschland, aber auch in Europa. Die Buddhisten sind dabei, das zu beanspruchen für sich, was wir Christen leben sollen. Sie erklären sich als die Heilsreligion, obwohl sie eine asketische Religion sind. Denn der Buddha wollte ja durch asketische Übung sich vom Leid befreien. Ja? Und wir haben uns dahin drängen lassen zu einer moralischen Religion, asketischen Religion, wo wir eine Heilsreligion sind. Und da heilend sprechen, therapeutisch, würde Eugen Bieser sagen, der große Theologe. Therapeutisches Sprechen, heilendes Sprechen. Das ist also das, was auch in der Apokalypse kommt. Und das geschieht nach der, am Schluss des Neuen Testamentes durch persönliche Begegnung. Ja, durch persönliche Begegnung. Jetzt habe ich aber dermaßen viel, was ich noch sagen könnte. Ich muss mich jetzt kurz fassen. Man kann also einen Dreischritt feststellen. Den hat der Petrusbrief im Neuen Testament auch schon genannt. Er sagt, wir sind Fremdlinge und Pilger in das Land der Lebendigen. Das stammt nicht von mir, das stammt aus dem ersten Petrusbrief. Der hat das aufgegriffen und als Programm der Christen hingestellt. Wir sind Fremdlinge, bleiben aber nicht darin hängen, als Pilger in das Land der Lebendigen. Drei Schritt des geistlichen Lebens ist das auch. Und das Land der Lebendigen ist die persönliche Herzensbewohnung Gottes, der mein Herz persönlich liebt und begegnet und will. Und darum haben wir also in den Psalmen hier einen Dreischritt. Psalm 120, Fremdling, Psalm 121, Pilgerschaft, Psalm 122, Ankunft. Ich stehe schon in deinen Toren, Jerusalem. Und da kommt mir das Glück vom Herzen, ja, dass ich da sein darf. Das wird da geschildert. Das sind also die drei Schritte des geistlichen Lebens, ja. Und Jesus hat ja selber so gelebt. Er ist weggegangen von Nazareth. Ist aufgebrochen durch Galiläa, durch die Lande, hat heilend gewirkt als Pilger. Kommt an und muss es erleben mit dem Golgotha, aber es wird der Golgotha des Lebens. Weil nach dem Golgotha der Ölberg kommt, die Himmelfahrt, nach der Auferstehung, ja, das Neu und Pfingsten. Also immer der Dreischritt, auch im Leben Jesu. In die Apokalypse ist so aufgebaut, die letzte Schrift. Nämlich hier erst kommen die Sendschreiben, die erklären den Leuten, wo sie stehen als Fremdlinge. Dann kommt die Auserwählung. Und da wird besonders Maria hingestellt im Kapitel 12 als die gerettete Frau. Da steht Maria, ja, so muss ich mich mal vor sie hinstellen, wie ihr Ewiges. So steht Maria ja da, so wird sie beschrieben in der Apokalypse, so. So steht die gerettete Frau, können Sie nachlesen, Kapitel 12. So ist auch in Ewiges unser Wallfahrtsgegner. Und auffallend Lucht, die Mutter Gottes von Lucht. Das ist also doch wohl ins Herz der Leute gedrungen, dass sie das auch so darstellen. Ja? Also die gerettete Frau, und diese gerettete Frau wird in die Erwählung von Braut und Bräutigam am Schluss genommen. Also es ist eine fortschreitende personale Begegnung. Also nicht eine Gesetzesreligion, sondern eine personale Beziehungsbegegnungsreligion. Wir sind eine Religion der Begegnung. Man kann das immer wieder feststellen. Zum Beispiel auch im Epheserbrief, wenn Sie den mal lesen, das erste Kapitel, die Erwählung und wie der Mensch dann schreitet zu Gott hin und begnadet wird, dass er seinen Weg gehen kann bis zur Fülle der Zeiten. Das ist das erste Kapitel im Epheserbrief. Da geht das auch so, dass wir also auserwählt sind, als Fremdlinge mutig bleiben dürfen. Wir werden immer wieder bestärkt, begnadet, unseren Weg zu gehen und landen schließlich dann doch in der Fülle der Zeit, wo der Sohn uns geoffenbart ist und wir Kinder Gottes werden. Es ist immer so. Wir haben also die Heilige Schrift, ich kann es auch im Kolosserbrief aufzeigen, ich habe jetzt nicht die Zeit ist gleich rum. Im Kolosserbrief haben wir das auch, wenn Sie mal selber das nachlesen wollen, dann stellen Sie das fest, erstes Kapitel wiederum, Kolosserbrief. Ja? Könnte man nochmal einen dritten Vortrag drüber halten, über diese Themen. Können Sie aber selber nachlesen, mal den Epheserbrief, das erste Kapitel, oder Kolosserbrief, erste Kapitel, oder was auch immer, es kommt in der Schrift, im Petrusbrief, immer wieder vor, dass der Mensch als Fremdling aufbrechen darf, weil er erwählt wird und ermutigt wird. Er wird Pilger und er landet nicht irgendwo und weiß nicht wohin. Ja? Nicht wie Kinder, neulich traf ich auf der Straße Fahrradfahrer, Jungen, mit dem Fahrrad, junge Kinder noch. Und sie brachen auf und er sagt, wo wollt ihr denn hin? Ja, wir fahren mal los. Oder wie heute gesagt wird, der Weg ist das Ziel. So ein Quatsch. Ja, der Weg ist nicht, der Weg ist ein Weg zum Ziel. Der muss auch bei uns Christen deutlich sein. Wir können nicht so ein dummes Zeug reden. Kann der Buddhist machen, wenn er will. Aber wir nicht. Unser Ziel ist Begegnung. Der Weg hat ein Ziel. Ja, also das Dritte, das Land der Lebendigen. Wenn das Land der Lebendigen, das Ziel der Personalbegegnung, nicht mehr gesehen wird, wir immer nur noch den Weg gehen, dann darf man sich nicht wundern, dass das Christentum schwach wird. Dass es absackt. Wir müssen die Kraft des christlichen Glaubens auch wirklich erkennen. Darum ist das wichtig. Das kommt auch vor, das wird mein neues Buch sein, die Herrlichkeit im Letzten. Das ist Herrlichkeit. Am Schluss des Kanons, des Hochgebetes, der Heiligen Messe, erhebt ja der Priester die Hostie, den Kelch, und sagt er, durch ihn, mit ihm und in ihm, wird dir, o Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre in Christus. Durch, mit, in. Haben wir wieder den Dreischritt. Durch Christus beginnen wir neu. Er macht uns zum Neuen. Wir werden Söhne Gottes, heißt es ja, indem wir uns Christus anschließen. Selber Söhne und Töchter Gottes. Also der Fremdling hat Kraft. Mit ihm gehen wir unterwegs und haben eine Erfüllung in ihm. Wir kommen in die vollendete Gemeinschaft mit Gott in ihm. Ja, Gott bewohnt ihn, uns, wie ihn. Also wieder dieser Dreischritt durch ihn, mit ihm und in ihm. Und wo landen wir da? Nicht in einem Dunkel, sondern in der Herrlichkeit. Wird dir, oh Gott, alle Herrlichkeit und Ehre. Und der Mensch wird darin, auch der Mensch der Herrlichkeit. Der verstorbene Papst, Johannes Paul II., hat ja darauf hingewiesen, und schon Irenäus ist ja ein um 200, ein großer kirchlicher Theologe, war in Lyon. Er hat schon gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist der verherrlichte Mensch. Dass der Mensch in diese Herrlichkeit Gottes eintreten darf, der personalen Begegnung. Jede tiefe, personale Begegnung ist ja Freude und Mitliebe. Und darin ist Herrlichkeit. Also, deswegen rege ich mich manchmal etwas auf, wenn wir das Gloria beten. Gloria heißt Herrlichkeit. Haben die da übersetzt? Ehre. Ja, das heißt Herrlichkeit. Wir müssen eigentlich beten, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Da beten wir da Ehre. Ehre ist das, was ich Gott erweise. Aber Herrlichkeit ist Gott, was er tut, was er uns schenkt. Warum beten wir nicht richtig? Hat man das verkürzt, weil man es vermutlich nicht weiß. Ich weiß nicht, was los ist. Aber Gloria im Lateinischen, das heißt Kabot im Hebräischen. Und Kabot ist die Herrlichkeit. Das ist nicht die Ehre, das ist auch gut. Sondern ist mehr, ist, was Gott selber schenkt. Die Herrlichkeit seiner Liebe, seiner Begegnung. Ja? Und die Teilnahme an der Herrlichkeit, zu der werden wir geführt in der Eucharistie. Da wäre nochmal ein eigenes Thema, anderes Thema, wie die Eucharistie uns auf den Weg bringt. Durch ihn, mit ihm und in ihm. So haben wir also eine ständige Liebe. Ich würde sogar sagen, die Liebe hat also eine Dreidimensionalität. Sie ist eine, im Beginn durch Christus eine Fürliebe. Dann ist sie eine Mitliebe mit ihm. Und dann wird sie eine Inliebe. Meine Liebe gründet in ihm. Ist einbezogen, hat Heimat in ihm. Wie der Apostel Paulus gesagt, mein ganzes Leben ist Christus. Christus in mir, ja, und mein Leben. Ja. Oder Galater 2,20, ja, dass er nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Da beobachte ich durch meinen kritischen Geist ein bisschen, dass die Übersetzungen oft so sind, dass das Wörtchen in weggelassen wird oder falsch übersetzt wird. Können Sie selber nachprüfen. Beispiel. Galaterbrief 1,16. Da beschreibt der heilige Paulus seine Berufung. Und die Übersetzer schreiben, und Gott, dem es gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren. Mir, das heißt zu mir hin. Paulus sagt aber wörtlich, das steht da im Griechischen, Gott, dem es gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. En emoi im Griechischen. Also dieses wird dann, weil vermutlich kommen die Übersetzer damit nicht zurecht, oder es ist was stramm, wenn Gott nicht nur zu mir hin sich offenbart, sondern sich in mir offenbart, krempelt das mich um, ändert das mein Leben. Und das hat dem Paulus, ist das passiert. Er hat gesagt, jetzt lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Meine ganze Existenz ist Christsein, Christussein, der in mir ist. Und damit in die Herrlichkeit Gottes hineingeführt werden. Ja, das ist der heilige Paulus. Und so dürfen wir denn dadurch, dass wir uns an Christus halten, Söhne und Töchter Christi werden mit ihm. Es heißt ja, manchmal wird übersetzt Kinder Gottes, ja, aber es sind Söhne, mit Gemeinde Söhne und Töchter, in bekommen in die Würde, ja, der Gotteskindschaft kann man sagen, oder der Sohnschaft oder Tochterschaft, ja. Und jetzt könnte ich ja noch mehr sagen, da können Sie dann sich selber durchdenken, zum Beispiel das geistliche Leben als Reinigung, Erleuchtung und Einigung ist wieder der Dreischritt. Als Reinigung, Fremdling, als Erleuchtung der Pilgerschaft und als Einigung im Land der Lebendigen, ja, des Angekommenseins. Also auch im geistlichen Leben geht man auf diesen Dreischritt zu. Wir sollten ihn aber sehr gründlich wissen. Er hat seinen Grund in der Bibel. Ist nicht eine Weisung eines geistlichen Schriftstellers, Nauen und Carlo Coretto, die sind alle gut, oder wer auch immer, sondern es ist die Schrift selbst. Der Herr hat uns diesen Weg geführt. Christus in mir und in der Heiligen Kommunion habe ich mir oft denke, empfinde ich das so, ist es dann sogar umgekehrt. Christus in mir. Und so darf ich, indem ich dann heute Morgen die Heilige Kommunion empfangen habe, mit Christus in die Welt gehen, bis nach Stiepel. Ja? Und für ihn da sein. Das wollen wir heute Abend ja getan haben. Dankeschön.